Der Fundus an Bibelworten, aus denen wir da schöpfen, der ist unermesslich. Also das hört nicht auf, da könnte man noch ziemlich lang drüber predigen. Aber ich weiß, dass manche sagen, jetzt wäre es gut, langsam zu landen. Heute nochmal über Finanzen, heute wird es nochmal richtig herausfordernd und nächste Woche werden wir auch nochmal das Thema anpacken. Und dann haben wir mal, sind wir ein bisschen hineingetaucht. Wer mehr über das Thema erfahren will, der muss die Bibel selber lesen. Das lohnt sich, da steht richtig viel drin. Der Bibeltext für heute, den wir uns anschauen werden zum Thema Finanzen, der war, ich habe den, wie ich es eigentlich immer mache, wenn ich eine Predigt vorbereite, ich druck mir den aus, steck mir den in die Hosentasche 2-3 Wochen lang und lese ihn immer wieder durch und bewege den und versuche darüber nachzudenken und zu beten. Dieser Bibeltext, der war richtig unangenehm da hinten, der war ein richtiger Schmerz, der hat mich richtig herausgefordert. Er steht im ersten Brief an den Timotheus. Also geschrieben wurde dieser Bibeltext von dem großen Kirchengründer, Gründer der europäischen Kirchen, Paulus, an sein, wie er selber sagt, Kind im Glauben, und zwar den Timo oder Timotheus. Und wir gehen ins Kapitel 6 und da wird viel diskutiert. Der Timo, der leitet da Gemeinde und da gibt es einige Herausforderungen. Gab es damals schon, wenn man Gemeinde geleitet hat. Und eine der Herausforderungen im Kapitel 6 beschreibt Paulus die, das sind Lehrer der Gemeinde, die gemeint haben, mit dem Glauben ein Geschäft machen zu können. Also irgendwie haben die gemeint, wenn man sich da einbringt, dann kann man reich werden. Jetzt weiß ich nicht genau, was das Problem war. Also haben, das weiß niemand. Haben die irgendwelche abnormalen Spesen in Rechnung gestellt? Sind die immer auf den teuren römischen Mautstraßen rumgefahren? Oder haben sie sich auf Gemeindekosten in den Thermen verwöhnen lassen? Teure Bücher geschrieben mit wenig Inhalt? Ich weiß es nicht. Also das ist die Debatte. Und mitten hinein in diese Debatte, wo es jetzt erstmal um die Lehrer geht, da weitet der Paulus dann wieder und er schreibt was Allgemeines, das für alle Menschen gilt. Und dann schreibt er Folgendes, und das ist jetzt wirklich für alle, das ist nicht nur für die Lehrer damals, die aber reich werden wollen, geraten in Versuchung und in die Schlingen vieler törichter und schädlicher Begierden, die die Menschen ins Verderben und in den Untergang stürzen. Die aber reich werden wollen. Das ist das Thema für heute. Das ist die Zielgruppe der Predigt. Die, die reich werden wollen. Also nicht, da müssen wir jetzt darauf achten, es geht hier nicht um die, die reich sind, sondern die, die es werden oder bleiben wollen. Es geht auch nicht um die, die arm sind, sondern um die, die reich werden wollen. Es geht nicht um den Mittelstand, da haben wir ja in Deutschland gerade eine Diskussion, wo fängt der an, wo hört der auf, was ist Mittelschicht. Es geht nicht um den Mittelstand, sondern es geht um die, die reich werden wollen. Also Reichtum an sich ist nicht das Thema und auch nicht das Problem. Es geht nicht um das, was man hat, sondern um das, was man haben will. Das ist das Thema. Also es geht um die Frage, was will ich mit meinem Leben monetär erreichen? Habe ich da ein Ziel? Welche Richtung soll mein Leben einschlagen hier? Worin soll die Reise gehen? Beziehungsweise habe ich mich entschieden, dass mein Leben in Richtung Reichtum gehen soll. Ich war diese Woche auf der Jahreshauptversammlung von einem Verein in unserem Dorf. Und da gibt es ja dann immer die Bilanz, die war in diesem Jahr negativ, das gibt dann immer ein bisschen Unruhe. Die Frage ist, welche Bilanz, welchen Kassenstand möchte ich am Ende meines Lebens vorweisen können? Habe ich mir da ein Ziel gesteckt? Welche Richtung will ich einschlagen? Will ich reich werden? Und wer die Frage ehrlich mit Ja beantwortet, der sollte jetzt gut zuhören. Ich habe mich natürlich gefragt, ich hatte ja das hier dabei immer, diese Frage, diese Anfrage an mich, will ich reich werden? Will ich, Daniel Blessing, reich werden? Ich will die Frage mal so beantworten und den Spruch kennt ihr vielleicht. Geld macht nicht glücklich, aber im Ferrari weint es sich besser wie im Stadtbus. Also, man darf ja auch lachen, aber es ist zu ernst, ich weiß. Also, so ist bei mir. Im Kopf weiß ich, dass Geld nicht glücklich macht. Im Kopf weiß ich, dass Reichtum nicht wesentlich mehr Lebensqualität bringt. Aber in meinem Herz denke ich es dann eben doch. Und ich habe in dieser Vorbereitung auf diese Predigt, saß ich hier im Saal morgens und habe gebetet und versucht auch auf Gott zu hören. Und dann bin ich irgendwie aus irgendeinem Grund beim Thema Lottospielen angekommen. Das hat mich dann innerlich beschäftigt. Ja, warum spielt man eigentlich Lotto? Ich weiß keinen besseren Grund. Man spielt doch Lotto, um reich zu werden. Ich wüsste nicht, ob es einen anderen Grund gibt, um Lotto zu spielen. Okay, warum spielt man Lotto, um reich zu werden? Jetzt spiele ich tatsächlich nicht Lotto, weil ich denke, dass Christen nicht Lotto spielen sollten. Denn wenn Gott mich reich machen will, wird er andere Wege finden. Günstigere Wege, da muss ich nicht so viel Einsatz zahlen. Jetzt habe ich mir aber vorgestellt, wie ich da morgens da, eigentlich wollte ich beten, habe ich mir plötzlich vorgestellt, wie das wäre, wenn ich im Lotto gewinnen würde. 30 Millionen im Lotto. Und dann ging da eine Reise los. Ich war über Minuten weg und habe es nicht gemerkt. Da ein riesen Tagtraum, was ich mir alles kaufen würde, was ich der Gemeinde alles kaufen würde, wen ich alles beschenken würde und so weiter. Ich war total weg. Und danach wusste ich die Antwort auf die Frage, will ich reich werden? Ja, ich will, wenn ich ehrlich bin, ich würde es zumindest mitnehmen. Eigentlich will ich auch reich werden, ja, es ist leider so. Muss ich ehrlich beantworten. Aber die Bibel sagt, Achtung, und das muss man jetzt hier muss man gut aufpassen, wer reich werden will, begibt sich in große Gefahr. Das ist eine ganz klare Botschaft. Reich werden wollen ist kein gutes Lebensziel. Es ist ein gefährliches Lebensziel. Aber das ist uns nicht bewusst. Und hier, gerade bei diesem Bibeltext, da merkt man, dass die Werte unserer Gesellschaft und die Werte der Bibel, die kollidieren miteinander. Da braucht man erstmal innerlich eine Weile, um sich überhaupt darauf einzulassen. Reich werden wollen ist kein gutes Lebensziel, das ist gefährlich. Stellt man sich vor, da stehen da die Drittklässler beieinander und dann fragt man die, was willst du mal werden? Und der eine sagt, oh, ich will mal Stuntman werden. Da sagen die Eltern, gefährlich, gefährlich. Und der andere sagt, ich will Soldat werden. Gefährlich, gefährlich. Und der dritte sagt, ich will Millionär werden. Sag keiner, gefährlich, gefährlich. Gut, Bub, gutes Ziel, das machst, dann kannst du mich dann auch mal versorgen, wenn ich alt bin. Das ist ein gefährliches, ein hochgefährliches Lebensziel, reich werden zu wollen. Was ist die Gefahr? Was ist die Gefahr von diesem Lebensziel? Und nochmal, es geht nicht darum, um Reichtum an sich, sondern es geht darum, um dieses reich werden wollen. Die Gefahr hier, wie es Paulus formuliert, das sind die Schlingen vieler törichter und schädlicher Begierden. Und die Schlinge hier, die Schlinge ist ein Bild für eine Wildfalle. Wir haben ja jetzt hier ein paar Jäger, die kennen sich da aus. Eine Wildfalle. Bei uns in der Nähe von unserem Haus, da gibt es einen Acker, der heißt Wolfsgalgen. Wolfsgalgen. Und das Wappen von dem Dorf Bambergen, wenn ihr das kennt, kennt ihr wahrscheinlich nicht, das sind drei sogenannte Wolfssicheln. Die Wolfssicheln, die hat man den Wolfgalgen hingehängt, so auf die Höhe irgendwie. Da kam ein kräftiges Stück Fleisch drauf und dann sind die Wölfe gekommen, hochgesprungen in ihrer Gier, haben nach dem Fleisch geschnappt und in diese Sichel reingebissen. Sind da entweder hängen geblieben und haben sich schwer verletzt. Was ist das Bild hier? Mit was arbeitet man da? Mit der Gier. Mit der Gier, mit diesem Habenwollen. Ich brauche das jetzt. Und so springt der Wolf in eine tödliche Falle. Und genau das ist das Bild, das Paulus hier benutzt. Gell? Und es ist schlimmer, über die Tiere nachzudenken, wie über die Gefahr des Reichtums. Verrückt, oder? Weil das so krass ist, dass man sagt, das kann doch nicht sein, so schlimm kann es doch nicht sein. Doch, es ist so schlimm. Paulus sagt, es ist so schlimm. Jetzt würde er heute vielleicht nicht mehr von diese Wildfallen, das ist uns doch nicht mehr so gebräuchlich. Vielleicht würde Paulus heute von Landminen sprechen. Das wäre vielleicht auch ein gutes Bild. Wer reich werden will, begibt sich auf ganz gefährliches Terrain, auf vermintes Gelände. Er riskiert sein Leben und er riskiert vor allem sein Seelenheil. Also es ist wirklich eine ernste Warnung. Reich werden wollen ist ein hochriskantes Lebensziel, ein gefährlicher Weg. Und dann legt Paulus noch eins drauf und sagt diesen unglaublich steilen und pauschalen und in meinen Augen undifferenzierten Satz, aber jetzt steht er so in der Bibel, denn die Wurzel aller Übel ist die Liebe zum Geld. Von ihr getrieben sind manche vom Glauben abgekommen, haben sich selbst viel Leid zugefügt. Geld ist die Wurzel, die Liebe zum Geld. Die Liebe zum Geld ist die Wurzel aller Übel. Nicht das Geld, die Liebe zum Geld. Geld kommt schon krass daher, denkt man, das könnte man ein bisschen bescheidener formulieren. Die Wurzel aller Übel ist die Liebe zum Geld. Und übrigens, hier steht tatsächlich das Wort Geldliebe. Es gibt noch ein anderes Wort in der Bibel, das beschreibt die Geldgier, die Habgier. Hier geht es um die Geldliebe, also wenn da wie positive Emotionen da sind. Geldfreundschaft. wenn man das Geld mag und schätzt und liebt. Dagobert Duck wäre vielleicht so jemand, der da so eine Liebesbeziehung zum Geld pflegt. Und was ist hier der Punkt? Der Punkt ist, wer so eine emotionale Beziehung zum Geld hat, wer das Geld liebt, der wird sich im Zweifel, in der Versuchung, in der Prüfung, nicht im normalen Alltag, aber in der Prüfung, in der Versuchung, wird er sich für das Geld und gegen den Menschen entscheiden. Der wird sich in der Prüfung für das Geld und gegen die Beziehung entscheiden. Der wird sich im Zweifel, in der Versuchung, in der Prüfung für das Geld und gegen die Moral entscheiden. Und genau da liegt der Wolf begraben, wenn man so will. Die vielen Erbstreitigkeiten hier und dort, die gibt's bei den Promis und die gibt's bei den ganz normalen Menschen, die sind das beste Beispiel dafür. Familien zerbrechen an der Frage, wie das Erbe, wie das Geld verteilt wird. Das ist furchtbar. Die Liebe zum Geld ist größer als die Liebe zu den Lieben. Und ich weiß, dass jetzt bestimmt 10 Leute denken, ja, bei uns ist das was anderes. Das kann man so pauschal nicht sagen. Die Liebe zum Geld ist größer als die Liebe zu den Lieben. Ich glaube schon, dass das der Punkt ist. Wie viel Geld wurde und wird von Familienvätern und Führungskräften verzockt, weil sie hohe Risiken eingehen auf der Suche nach mehr und noch mehr und Angst haben, was zu verpassen. Im Zweifel für die Rendite und gegen das eigene Gewissen. Die Wurzel aller Übel, sagt Paulus, ist die Liebe zum Geld. Und jetzt schreiben manche Übersetzungen tatsächlich hier nicht Geldliebe, sondern Geldgier. Ist ein anderes Wort, aber es passt natürlich auch. Vielleicht muss man sagen, das sind die Drillinge des Todes. Geldliebe, Geldgier und Geiz. Gier ist ja eine der 7 Todsünden. Das heißt, manche Menschen, nicht alle, manche Menschen, und die müssen jetzt gut zuhören, manche Menschen sind an dieser Stelle besonders anfällig. Die haben an dieser Stelle Geldliebe, Geldgier oder Geiz. Und übrigens, Geldgier und Geiz, also Gier und Geiz ist dasselbe Wort. Und es war früher auch dasselbe Wort. Und es ist ja im Grunde auch dieselbe Sache. Es ist immer ein Versuch, die innere Leere entweder zu füllen oder gefüllt zu halten. Manche sagen, gierig sind die Pioniere und die Sicherheitsmenschen, die sind geizig. Aber es geht immer darum, das innere Loch, oder wie ich in der Vorbereitung gelesen habe, es gibt diesen Horror-Vakui, die Angst vor der Leere, vor dem Vakuum. Das gibt es in der Kunstgeschichte, dass Künstler es nicht aushalten, dass das irgendwo eine weiße Fläche ist. Die müssen das unbedingt irgendwie verzieren. Das kennt ihr vielleicht. Und das gibt's auch im Seelenleben, dass man diese Leere, die für Gott bestimmt ist, das ist der Ort, wo Gott rein soll, dass man die nicht aushält und deshalb das irgendwie füllen muss oder irgendwie Angst hat, was herzugeben. Das innere Loch mit Geld zustopfen. Und die Bibel sagt, das ist hochgefährlich. Hochgefährlich. Keine Bagatelle. Geldliebe, Geldgier und Geiz. Die Drillinge des Todes. Und wir wissen's. Wir müssen nur die Zeitung lesen. Da war ein interessantes Interview in der Zeit von Hans-Ludwig Gröber. Den kenne ich natürlich jetzt nicht. Hier steht, er ist ein profilierter Gerichtsgutachter. Wird schon so sein. Und die Frage von der Zeitung, die Zeit war, warum wird jemand zum Mörder? Was sind die Motive? Und dann sagt er, Habgier, Rache, sexuelle Begierde, Freude an der eigenen Macht beim Töten und dann Habgier. Habgier ist weiterhin das Topmotiv für Mord. Habgier, Geldgier, sowas Profanes, sowas, das ist das Topmotiv für Mord. Im Zweifel gegen das Leben und für das Geld. Und da muss man nur die Zeitung lesen, da gibt es viele Beispiele. Ein ganz prominentes vielleicht wäre dieser Anschlag auf den Vereinsbus vom BVB. Motiv? Habgier. Habgier, da zündet einer, da kauft einer Aktien, wettet drauf, dass die fallen und zündet eine Bombe. Und riskiert eben, dass dabei auch Menschen ums Leben kommen. Aber wir haben das auch in anderen Themen, die uns gerade beschäftigen. Ja, Dieselskandal. Ja, was war das Motiv? Was war das Motiv hier zu bescheißen? Was war das Motiv? Nicht die Liebe zur Umwelt, nicht die gute Luft in den Innenstädten, nicht die Arbeitsplätze. Geld verdienen war das Motiv. Geld verdienen war das Motiv. Die Liebe zum Geld ist die Wurzel aller Übel. Und trotzdem, weil alle Übel sind schon viel. Wenn es jetzt ein paar Übel wären, aber gleich alle, lieber Paulus, alle, das ist schon viel. Jetzt, was haltet ihr von dem Satz? Der stammt von Christian Schwarz, dem haben wir hier als Kirche viel zu verdanken, einer der Menschen, der versucht, Gemeindebau strategisch anzupacken. Er sagt, Habgier ist die Wurzel aller ökologischen Probleme. Gier ist die tiefste Wurzel aller ökologischen Probleme, denen unsere Welt gegenübersteht. Sie zeigt sich in der Unfähigkeit oder genauer Unwilligkeit, das größere Ganze aus einer gemeinschaftlichen und langfristigen Perspektive zu betrachten. Geldliebe und Geldgier zerstört unseren Planeten. Sie lässt Menschen und Tiere leiden. Jeder will verdienen. Jeder will ein Geschäft machen. Und zwar das Maximalgeschäft, nicht das Normale, das Maximalgeschäft. Niemand will verzichten fürs große Ganze. Also wir sehen schon, das hat eine gewisse Relevanz, das Thema. Das ist jetzt nicht nur was, was man halt da in der Kirche ein bisschen diskutiert, so irgendwelche gespinnerte Leute, sondern das hat effektiv Relevanz für uns alle. Und dann kommt hier nochmal die Warnung von Paulus. Manche kommen wegen ihrer Geldliebe vom Glauben ab, verlieren ihr Seelenheil, fügen sich selbst viel Leid zu. Am Ende macht uns die Geldliebe eben kaputt. Das heißt, die Bibel zeigt uns durchaus ein paar rote Linien. Die gibt's effektiv. Wo es heißt, ab hier, wenn du diese Linie überschreitest, beginnt vermintes Gelände. Bitte nicht betreten. Bitte, das ist ein Verben um unser Selbst willen. Bitte nicht betreten. Du könntest vom Glauben abkommen. Du könntest dir selbst schwer schaden. Häng dein Herz nicht ans Geld. Das ist wirklich eine ganz klare rote Linie. Versuche nicht reich zu werden. Das ist gefährlich. Das ist gefährlich. Gell, bei Zigaretten, da wissen wir das, dass das gefährlich ist, die zu rauchen. Da gibt's ja jetzt schön gruselige Bilder immer auf jeder Packung. Wenn ich mit unseren Kindern beim Einkaufen bin, ist das natürlich immer so, also mit den Jüngeren, das ist ein Spektakel, da vorbeizulaufen. Weil da gibt's die Faszination, sie wollen unbedingt diese Bilder sehen und zugleich auch die Angst vor diesen Bildern. Aber ich habe den Eindruck, das wirkt bei den Kindern. Die sagen, wieso soll ich rauchen, wenn ich dann nachher so aussehe, wenn ich dann nachher so kaputt bin. Bei den Kindern wirkt es. Ich glaube, dieser Bibeltext, das ist, was Paulus hier macht, der klebt auf jeden Geldbeutel eigentlich genau dieselbe Warnung. Auf jede Münze, auf jedem Geldschein, auf jedem Geldbeutel sollte das stehen. Achtung, Achtung, die Liebe zum Geld ist die Wurzel aller Übel. Oder die aber reich werden wollen, geraten in Versuchung. Das sollte eigentlich auf jedem Geldbeutel stehen. Jetzt, seit es Online-Banking gibt, habe ich ja alles vom Handy. Kann ich jeden Tag nachschauen, wie entwickelt sich unser Kontostand, wer bucht da alles für wilde Sachen ab, kann ich jeden Tag sehen. Gell? Und wenn ich das starte, da sollte eigentlich auch eine Warnung kommen. Achtung, Liebe zum Geld, Wurzel aller Übel. Aber wisst ihr, was kommt, wenn ich das starte? Da kommt Werbung für ein Segelboot oder für ein Motorrad. Jeden Tag, das ist genau das Gegenteil, genau das Gegenteil. Aber in dieser Welt leben wir, da wird genau das Gegenteil gesagt. Die Bibel sagt hier was anderes. Definitiv was anderes als unsere Gesellschaft. Und es braucht ganz schön viel Kraft, sich von diesen Gedanken, die sonst so sind, und dieser Idee, dass reich werden wollen das Beste ist, was einem passieren kann, es braucht viel Kraft, sich da loszuschwimmen und sich erstmal überhaupt nur auf das einzulassen, was da steht. Allerdings ist das keine Theorie, das ist kein Fake News, sondern das ist bewährt. Das hat sich über Jahrhunderte, über Jahrtausende bewährt, oder ich kann es jetzt von mir sagen, seit 20 Jahren lebe ich mit Jesus, versuche ich auch nach den Maßstäben der Bibel zu leben, und ich sage, ja, das bewährt sich, das trägt Früchte. Das ist ein guter und ein richtiger Weg, ein verlässlicher Weg, ein wahrer Weg. Und weil ich das erlebt habe, deshalb glaube ich auch, dass das hier wahr ist. Und deshalb möchte ich mich daran halten. Wir finden in der Bibel viele tragische Beispiele von Menschen, die ihr Herz ins Geld gehängt haben. Einen schauen wir uns mal an. Dan, der letzte Woche gepredigt hat, der hat uns den bereits vorgestellt. Das ist Judas, der Jesus-Nachfolger, gell? Nicht irgendjemand, nicht ein großer Atheist oder irgendwas, sondern einer, der mit Jesus unterwegs war, der aber sein Herz dem Geld geschenkt hat. Und die Situation, die hat Daniel letzte Woche ausführlich erklärt, die wird übrigens heute bei Volle Kanne unten, ist das genau das gleiche Thema. Die Situation ist, dass da eine Frau aus Dankbarkeit der Liebe gegenüber Jesus ein großes Opfer bringt. Ein Opfer, gell? Jetzt seit letzte Woche wissen wir auch, was der meint mit Opfer. Die verschwendet teuerstes Öl für Jesus und reibt diesem Jesus da die Füße ein. Mit diesem teuren Öl. Gell? Und dann meldet sich der Judas, einer der 12 Jünger. Ich kann es jetzt nicht ausführlich machen. Einer übrigens, den Jesus auch berufen hat, der hat sich da nicht selber gemeldet und gesagt, ich gehe da mit, sondern Jesus hat gesagt, du kommst mit, ich will dich dabei haben. Und dann sagt er, warum wurde dieses Öl nicht für 300 Silberstücke verkauft und das Geld an die Armen verteilt? Ein gutes Argument, gell? So viel Geld einfach verschwenden, anstatt es den Armen zu geben. Hallo Jesus, du bist doch ein Freund der Armen. Und jetzt wird das Geld hier da einfach nur so verschwendet, einfach nur so verkonsumiert, einfach nur so für einfach wohlriechende Füße. Naja, ist ein gutes Argument, allerdings vom Falschen vorgetragen. Und deshalb bin ich inzwischen bei diesem Argument immer skeptisch, weil dieses findet man nur ein einziges Mal so in der Bibel, beziehungsweise zweimal, aber da sind es die gleichen. Das ist der Judas. Er sagt es nicht etwa, weil er ein Herz für die Armen hatte, sondern weil er ein Dieb war. Er verwaltete die gemeinsame Kasse und griff oft zur eigenen Verwendung hinein. Der Judas liebt das Geld und er liebt das Geld mehr, als er Jesus liebt, offensichtlich. Und er findet, die 300 Silberstücke würden sich ja in der gemeinsamen Kasse auch gut machen. Sind immerhin, was weiß ich, so rund 30.000 Euro. Das wäre doch auch schön, wenn er das verwalten dürfte. Wäre doch viel besser. Er würde dann natürlich auch schon was den Armen geben. Aber da spüren wir ein bisschen, das gute Argument, das berechtigte Argument vom Falschen vorgetragen. Der Judas hat eine Beziehung zum Geld, das muss man so sagen. Heute würde er vielleicht in Frankfurt oder in London leben. Geld zieht den an, das zieht den magisch an. Und ich glaube wirklich nicht, dass Judas ein schlimmer Mensch war. Aber er hatte eine gefährliche Schwäche, die Liebe zum Geld. Und ich weiß, dass nicht jeder Mensch diese Schwäche hat. Nicht jeder hat die. Judas hatte sie. Und die Liebe zum Geld bei ihm war größer als die Liebe zu Jesus. Und Jesus weiß das. Jesus weiß das und er lässt ihn trotzdem gewähren. So, und ich verkürze die ganze Geschichte jetzt. Wir sind jetzt in Jerusalem. Die Ereignisse rund um Jesus spitzen sich zu. Und da gibt's die Tempelpolizei. Die Tempelpolizei, die suchen den Jesus, die wollen den verhaften. Also die Stimmung gegenüber Jesus, der da so großartig eingezogen ist in Jerusalem, die ist gekippt. Jetzt wird Jesus gesucht, und zwar offiziell. Jeder weiß, dass er gesucht wird. Und der Judas weiß, dass er als Freund oder als Jünger von Jesus, dass er wertvolle Informationen hat. Er kennt Jesus und er weiß, wo er sich befindet. Er hat sozusagen Insider-Informationen mit einer hohen Halbwertszeit. Das ist Insiderhandel. Er muss schnell traden, sagt man, glaube ich, sonst ist das Geschäft weg. Darauf ging Judas Iskariot, einer aus dem Kreis der Zwölf, zu den führenden Priestern und sagt, was gebt ihr mir, wenn ich ihn euch in die Hände spiele? Ich weiß nicht, was er genau wollte. Wollte er den Marktwert erfragen seiner Info? Er weiß es. Und er weiß, irgendwann werden sowieso alle wissen. Also er muss schnell handeln, wenn er die Info zu Geld machen will. Vielleicht will er nur wissen, was ist die Info wert. Aber er kann der Versuchung nicht widerstehen. Und dann lesen wir, sie zahlten ihm 30 Silberstücke. 300 waren es vorher, jetzt sind es 30. Also eigentlich keinen riesigen Betrag mehr. Und von da an suchte Judas eine günstige Gelegenheit, Jesus zu verraten. Und das Geld ist geflossen. Er konnte nicht Nein sagen, der Judas. Er konnte dieser Versuchung nicht widerstehen. Und ich habe ja vorher gesagt, die Liebe zum Geld, die bringt uns in Versuchung. Und im normalen Alltag ist das wahrscheinlich kein Problem. Aber wenn diese Prüfungszeit kommt, wenn es ernst wird, wer das Geld mehr liebt als Jesus, der wird sich dann entsprechend auch entscheiden. Jetzt vielleicht sagt der Judas sich, ja, der Herr wird sich schon wehren und vielleicht was auch immer. Die bekommt ihn sowieso. Wisst ihr, es gibt immer gute Argumente. Es gibt immer gute Argumente, sich fürs Geld zu entscheiden und gegen das eigene Gewissen. Unser Hirn ist eine einzige Rechtfertigungsmaschine für Entscheidungen, die wir im Herz schon lange getroffen haben. Das kann man inzwischen sogar neurologisch nachweisen. Wir treffen die Entscheidungen hier und hier wird sie nur noch gerechtfertigt. Seit ich das weiß, verstehe ich mich und die Menschen um mich herum sehr viel besser. Die Argumente sind immer nur noch dazu da, uns zu unterfüttern, was wir eigentlich sowieso wollen. Achtet mal drauf. Bei Judas genau das Gleiche. Da gibt's, in diesem Hirn werden massiv Argumente produziert, die nur noch begründen, warum das jetzt gut und richtig war, diesen Jesus zu verraten. Ganz sicher. Immer wieder werden dem Judas auch übrigens politische Motive unterstellt. Edle Motive, freiheitskämpferische, bis hin, dass man den zum Freiheitskämpfer verklärt. Einem Zeloten, der wollte das hier und so weiter. In der Bibel gibt es kein einziges edles Motiv für den Verrat von Judas an Jesus. Gibt's nicht. Das hätten wir gern, weil das so furchtbar ist, weil es sogar so furchtbar profan ist. Und dann noch für so einen niedrigen Betrag. Das ist ekelhafte, profane Geldliebe. Da ist die Bibel ganz eindeutig. Wir finden da kein anderes Motiv. Gibt's vielleicht noch, aber wir finden keins. Die Bibel sagt, die Liebe zum Geld war das Problem bei Judas. Es war ein Geschäft, es war ein Deal, ein guter Deal, der schnell abgeschlossen werden musste. Nochmal, ich bin mir sicher, Judas hat Jesus geliebt. Aber das Geld hat er noch mehr geliebt. Und im Zweifel, in der Versuchung, hat er sich eben auch fürs Geld und gegen Jesus entschieden. Und so verrät er Jesus, er führt die Tempelpolizei zu Jesus. Jesus wird verhaftet. Und wie geht es aus? Als der Verräter Judas erfuhr, dass Jesus hingerichtet werden sollte, packte ihn die Reue. Jetzt tut es ihm furchtbar leid. Ich habe so eine Studie gelesen über Menschen, die kaufsüchtig sind, die eben diesen inneren Horror, diese innere Leere mit Einkaufen irgendwie versuchen zu füllen. An der Kasse haben die einen Moment des Hochgefühls. Und wenn sie daheim sind, kommt furchtbare Reue. Die fühlen sich richtig schlecht, richtig mies, die schämen sich. Ganz furchtbar. Judas erlebt es hier wahrscheinlich noch viel, viel schlimmer. Jetzt kommt die Reue. Er hatte diesen Moment des Hochgefühls, diesen Moment, als er das Geschäft gemacht hat, als er das Geld bekommen hat. Jetzt kommt die Reue. Und er will das wieder rückgängig machen. Gell, wie man das manchmal will, wenn man richtig was Fieses angestellt hat, was richtig was verbrochen hat. Das will man irgendwie wieder die Zeit zurückdrehen. Und er brachte die 30 Silberstücke zu den führenden Priestern und den Ratsältesten zurück. Er sagte zu ihnen, ich habe eine schwere Schuld auf mich geladen. Ein Unschuldiger wird getötet und ich habe ihn verraten. Was geht uns das an? Antworteten sie, das ist deine Angelegenheit. Da warf Judas das Geld in den Tempel, lief fort und er hängte sich. Das kommt davon. Die Wurzel aller Übel ist die Liebe zum Geld. Von ihr getrieben ist der Judas vom Glauben abgekommen, hat sich und anderen unendlich viel Leid zugefügt. Unendlich viel Leid. Und mir tut er eigentlich leid. Jetzt war das natürlich ein extremes Beispiel, vielleicht das extremste Beispiel in der Bibel. Und mir ist auch klar, niemand von uns ist Judas. Aber jeder, der von sich sagt, so wie ich das leider sagen muss, ich will reich werden, der trägt diesen Judas in sich. Ich bin nicht Judas, ist mir sehr bewusst, aber ich trage diesen Judas in mir. Ich liebe Jesus, ich liebe ihn wirklich, das kann ich von Herzen sagen. Aber ich stehe immer auch in Gefahr, das Geld zu lieben. Und wenn die Versuchung kommt, möglicherweise das Geld mehr zu lieben. Geldliebe, Geldgier und Geiz, die drei großen Versuchungen am Wegesrand. Bisher konnte ich meinen Weg halbwegs gerade gehen und ich will wachsam bleiben, dass es auch so weitergeht. Ich bin nicht Judas, aber ich trage den Judas in mir. Und wenn er das Kommando in mir übernimmt und die Liebe zum Geld größer wird als die Liebe zu Jesus und zu den Menschen, dann führt mich das ins Verderben. Paulus sagt Folgendes, der hat da jetzt quasi auch noch eine Anwendung von dem Ganzen. Davor sagt er in Vers 8, bringt er die Tugend der Genügsamkeit. Er sagt, haben wir Nahrung und Kleidung, so soll uns das genügen. Die Tugend der Genügsamkeit. Die setzt Paulus der Geldliebe entgegen. Ich schaue also nicht auf das, was ich nicht habe, sondern auf das, was ich habe. Und ich bin dafür dankbar. Genügsamkeit, das erfordert innere Disziplin. Das ist ein innerer Kampf, ein innerer Weg. Den kann einem auch niemand abnehmen. Das heißt, wenn ich spüre, dass mein Herz auf Abwege gerät, dass wieder sich so ein Judas-Tagtraum anbahnt, dann bringe ich mein Herz wieder zurück auf den rechten Weg. Und ich wende den Blick von dem ab, was ich nicht habe, hin zu dem, was ich habe. Und ich spüre, wie sich fast von alleine mein Herz mit Dankbarkeit füllt. Danke, lieber Gott, für die gute Versorgung, Tag für Tag. Danke für alles, was ich zum Leben brauche. Ein Tischgebet, bewusst gesprochen, vor jeder Mahlzeit, ist eine starke Hilfe beim Einüben der Tugend der Genügsamkeit. Haben wir Nahrung und Kleidung, so soll uns das genügen. Der genügsame Mensch, der eben nicht das sieht, was er nicht hat, sondern der sieht, was er hat, der kann den wahren Reichtum sehen. Und der wahre Reichtum ist ja oft im Moment verborgen. Der ist ja da. Wir sind ja umgeben von Wundern und Geschenken Gottes. Manchmal habe ich das Gefühl, Gott bewirft mich förmlich mit Geschenken. Das ist meine Tochter, die mich anlächelt. Das ist ein unbezahlbares Glück. Das bekomme ich nicht, wenn ich im Kopf immer irgendwo bin, bei meinen nicht vorhandenen Reichtümern. Da muss ich jetzt da sein, bei dem, was ich habe. Meine Frau und ich, wir haben eine wunderbare Tochter, die mich anlächelt. Was für ein Geschenk, das zu erleben. Die Äpfel, die bei uns im Garten auf dem Baum wachsen, sind unbezahlbares Glück. Der schöne Herbst jetzt. Die Umarmung meiner Frau. So schön, so schön. Da kommt die Dankbarkeit, kommt ganz von alleine. Aber solange ich immer nur mit beschäftigt bin, mit dem, was ich nicht habe, sehe ich gerade das, was ich habe, gerade auch nicht mehr. Und ich will lernen, das zu sehen, was mir geschenkt ist. genügsam sein, um eben die Wunder und den Reichtum zu erleben, der schon lange da ist, vor dem ich allzu oft meine Augen verschließe. Und dann sagt der Paulus dem Timotheus noch Folgendes, also nachdem er ihm hier diese Gefahren aufgezeigt hat, hier Wurzel aller Übel und reich werden wollen, und dann sagt er aber zu ihm, jetzt kommt's: Du aber, Mann Gottes, fliehe davor, jage der Gerechtigkeit nach, der Frömmigkeit, dem Glauben, der Liebe, der Geduld, der Sanftmut. Also das ist eine ernste Gefahr. Und vor ernsten Gefahren muss man fliehen. Gibt es keine Alternative. Flieh vor dieser ernsten Gefahr. Spiel nicht mit dem Feuer. Ich habe mir gedacht, Paulus würde mir zum Beispiel wahrscheinlich sagen, Daniel Blessing, Mann Gottes, fliehe vor der Versuchung. Fliehe vor der Geldliebe. Fliehe vor dem Wunsch, reich zu werden. Lass dich gar nicht erst drauf ein. Schau dir die Kataloge und Immobilien im Internet gar nicht erst an. Geh nicht zum Spaß ins Luxusautohaus oder was. Und jetzt habe ich mich prompt diese Woche ertappt, wie ich bei VW mein Wunschauto konfiguriert habe. Um 11:30, weil ich zu faul war, ins Bett zu gehen. Und dann steht da nachher 44.000 Euro, denke ich, alles klar. Was bringt jetzt das? Wäre ich schnell ins Bett gegangen. Mach das nicht! Flieh, Daniel! Mach keinen Gehaltsvergleich im Internet. Lass dich nicht auf riskante Geschäfte ein. Sei großzügig und teile, was du hast. Und ich glaube, Paulus würde mir sagen, Daniel, wenn Gott findet, dass es gut ist, dass du reich wirst, dann wird das Geld dich finden. Und zwar auf geraden und auf legalen Wegen. Dann kommt der Reichtum fast nebenher. Deshalb jage du der Gerechtigkeit nach, der Frömmigkeit. Steck da deine Energie rein. Den Glauben in die Liebe, in die Geduld, in die Sanftmut. Kümmere dich darum und der Rest kommt von alleine. Und ich glaube, Paulus würde das gerade zu uns allen sagen. Ihr Männer und Frauen der Kirche Lindenwiese, ihr Männer und Frauen Gottes der Lindenwiese, flieht vor der Geldliebe und flieht vor dem Wunsch, reich zu werden. Lasst euch gar nicht erst drauf ein. Schaut nicht in die Kataloge und schaut euch die Immobilien nicht an. Geht nicht zum Spaß ins Autohaus. Macht keinen Gehaltsvergleich im Internet. Lasst euch nicht auf riskante Geschäfte ein. Seid großzügig und teilt, was ihr habt. Männer und Frauen der Lindenwiese, würde Paulus sagen, wenn Gott findet, dass es gut ist, dass ihr reich ist, dann wird das Geld euch finden. Keine Sorge, und zwar auf geraden und legalen Wegen. Dann kommt der Reichtum fast nebenher. Jesus sagt so, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere zufallen. Jagt der Gerechtigkeit nach, ihr Frauen und Männer der Lindenwiese, und der Frömmigkeit, dem Glauben, der Liebe, der Geduld und der Sanftmut. Und alles andere kommt von hinein. Haben wir Nahrung und Kleidung, so soll uns das genügen. Ich weiß, das sind herausfordernde Worte, weil wir das nicht hören. Wir hören den ganzen Tag andere Sachen und wir sehen den ganzen Tag andere Dinge. Es braucht viel Mut und es braucht viel Kraft, diesem Wort hier zu folgen und sich dem entgegenzustellen, was wir sonst den lieben langen Tag hören. Aber ich finde, dass wir hier eine klare Wegweisung haben. Eine klare Wegweisung, die ins Leben führt. Und es lohnt sich, konsequent auf diesem Weg zu bleiben. Denn die Gefahren links und rechts des Weges, die sind groß. Denn die Wurzel aller Übel ist die Liebe zum Geld. Von ihr getrieben sind schon manche vom Glauben abgekommen und haben sich selbst viel Leid zugefügt. Und so will ich der Geldliebe fliehen und meinen Weg ausrichten. Immer wieder neu ausrichten. Auf die Gerechtigkeit, auf die Frömmigkeit, auf den Glauben, die Liebe, Geduld und Sanftmut. Amen. So, jetzt müssen wir das erstmal verkraften. Ich habe ja 2 Wochen Zeit gehabt, das zu verkraften. Ihr habt jetzt da 40 Minuten oder was. Wir feiern jetzt das Abendmahl miteinander. Und das Abendmahl ist eine Einladung. Ist eine Einladung hier, zu Gott zu kommen, zu Jesus Christus zu kommen und sich von ihm füllen zu lassen. Diese Leere, die wir vielleicht manchmal spüren, zu füllen mit Gott selbst. Denn das ist, diese Leere ist ein Platzhalter für Gott, nichts anderes, ein Platzhalter für Gott. Das ist diese Leere, die wir sonst versuchen, mit irgendwas, mit Dingen oder Geld oder irgendwas vollzustopfen, die können wir mit Gott füllen. Und ich lade euch ein, bewusst als leere Menschen, die was brauchen, die bedürftig sind, nach vorne zu kommen zum Abendmahl. Wir dürfen auch bekennen, Jesus, manchmal bin ich so ein Judas und es tut mir leid. Und wir dürfen wissen, dass Gott uns vergibt und vergeben hat. Jeden Tag vergibt er uns das aufs Neue. Und das Abendmahl ist aber gleichzeitig auch eine Einladung zu bekennen, zu sagen, Jesus, dir gehört mein Herz. Ich richte mich auf dich aus und ich mache dich zur Nummer eins in meinem Leben. Dir gehört meine Liebe. Dir gehört meine Liebe. Ich vertraue dir. Ich lese jetzt noch den Bibeltext aus dem Matthäusevangelium. Anschließend bete ich und dann feiern wir das Abendmahl in ganz gewohnter Form. Inzwischen gewohnter Form, sorry. Seit viermal gewohnter Form. Da vorne gibt's, am linken Tisch gibt's Wein. Am rechten Tisch gibt's Traubensaft. Den verteilt die Bea. Und hier gibt's Brot. Und ich lade euch ein, einfach nach vorne zu kommen, alleine oder zu zweit, als Ehepaar oder als Gruppe, wie es euch zusagt. Und Brot und Wein zu empfangen und den Zuspruch der Vergebung und den Zuspruch der Treue Gottes für euch in Anspruch zu nehmen. Es kommt jeder dran, wir brauchen keine langen Schlangen bilden, ihr könnt sitzen bleiben, bis da vorne wieder weniger los ist, könnt euch in der Zeit im Lobpreis auf Gott ausrichten. Wir haben da vorne dann noch unser Segnungsteam, die stehen auch bereit, wer sagt, ich brauche das, dass jemand für mich betet. Nutzt das Angebot, lasst für euch beten. Die stehen bereit und die sind gerne da für euch. Wer sagt, ich möchte noch was bekennen, ich möchte noch was aufschreiben und das direkt zu Jesus bringen, hier vorne liegen Zettel und Stifte, der darf das gerne tun, was aufschreiben und dann hier zu Jesus bringen und diese Zettel werden dann entsorgt. Also kommt und lasst euch stärken. Ich lese aus dem Matthäus-Evangelium. Als es Abend geworden war, setzte sich Jesus mit den 12 zu Tisch. Während der Mahlzeit sagte er, ich versichere euch, einer von euch wird mich verraten. Sie waren bestürzt und einer nach dem anderen fragte ihn, du meinst doch nicht mich, Herr? Jesus antwortete, der soeben mit mir das Brot in die Schüssel getaucht hat, der ist's, der wird mich verraten. Der Menschensohn muss zwar sterben, wie es in den Heiligen Schriften angekündigt ist, aber wehe dem Menschen, der den Menschensohn verrät. Er wäre besser nie geboren worden. Da fragte Judas, der ihn verraten wollte, du meinst doch nicht etwa mich, Rabbi? Doch, antwortete Jesus, dich. Während der Mahlzeit nahm Jesus ein Brot, sprach das Segensgebet darüber, brach es in Stücke und gab es seinen Jüngern mit den Worten, nehmt und esst, das ist mein Leib. Da nahm er den Becher, sprach darüber das Dankgebet, gab ihnen auch den und sagte, trinkt alle daraus. Das ist mein Blut, das für alle Menschen vergossen wird zur Vergebung ihrer Schuld. Mit ihm wird der Bund in Kraft gesetzt, den Gott jetzt mit den Menschen schließt. Lieber Herr, ich danke dir, dass du uns einlädst an deinen Tisch, dass alle Menschen eingeladen sind, zu dir zu kommen und Vergebung ihrer Schuld zu empfangen, ein neues Leben und den Zuspruch deiner Treue. Ich danke dir für Brot, Wein und Traubensaft, das wir hier haben. Und ich bitte dich um deine spürbare Gegenwart und um deinen Trost für jeden Einzelnen von uns. Amen.